ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Lange Angst davor, ich sitze in diesem Haus und es ist rundherum still und es gibt keine Stadtgeräusche und es gibt nicht den Nachbarn von oben, den ich höre, wie er durch die Wohnung trampelt und so. Davor habe ich ganz lange Angst gehabt.
Radio 1, Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, Ihre Lieblingsradiosendung, Ihr Lieblingspodcast, immer sonntags 14 bis 16 Uhr. Und ja, als Podcast, das liegt in der Natur der Dinge, können Sie die ganzen Gespräche hier hören, wann immer es Ihnen beliebt. Woche für Woche sitzt mir gegenüber eine interessante, in der Regel auch sehr liebenswerte Persönlichkeit, die 8 Songs aus ihrem Leben mitgebracht hat. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Vor genau 10 Jahren war die Moderatorin Jessie Wellmer schon einmal hier zu Gast. Aber seitdem hat sich unser Leben, ihr Leben und auch ihre Musikliste ganz schön verändert. Seit Oktober 23 moderiert sie die Tagesthemen, eines der Nachrichtenflaggschiffe also. Und vorher? Die meisten von Ihnen und euch wissen es ja. Für den Rest sei kurz angerissen. 1979 im mecklenburg-vorpommerschen Güstrow geboren. Der Mauerfall bringt die damals 10-Jährige nicht wirklich durcheinander. Sie ist gut in der Schule und lernt gerne. 16-jährig besucht sie eine neuseeländische Schule, studiert anschließend in Berlin, macht ein Volontariat und ist damit schon mitten hineingerutscht in den Journalismus. Als, wie sie sich bezeichnet, westdeutsches Ostkind moderierte Jessie Wellmer unterschiedliche Nachrichten- und Sportformate wie die Sportschau im Ersten und drehte 2 Dokumentationen, die sich mit den noch immer und möglicherweise immer mehr verstärkenden Ressentiments zwischen Ost- und Westdeutschen befassen. Und weil das ein Riesenthema ist, hat sie zu diesem Thema auch ein recht aufschlussreiches Buch geschrieben.
Herzlich willkommen, liebe Jessie.
Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr.
10 Jahre, es ist irre viel passiert in deinem Leben, auf der Welt, in meinem Leben. Wann warst du das letzte Mal bei einem Klassentreffen?
Ich war noch nie auf einem Klassentreffen.
Wirklich?
Ich habe, zweimal hat es nicht gepasst und einmal, glaube ich, habe ich mich gedrückt. Da war es kurz vor Weihnachten und ich war sogar in Güstrow, in meiner Heimatstadt in Mecklenburg, und bin aber irgendwie kurz vorher noch abgebogen und habe eine Freundin aus der Schule nach Hause gebracht, weil ich irgendwie dachte, ich mag jetzt, glaube ich, lieber bei meinen Eltern sein oder so. Ich habe mich gedrückt. Ja, also eigentlich könnte man sagen, ich habe mich klassisch gedrückt.
Ich glaube, sehr viele Leute verstehen das gerade. Es gibt ja die, die das super finden, dann gibt es die, denen es irgendwie egal ist und wenn sie Zeit haben, gehen sie hin. Und ich glaube, volles Verständnis, wenn man an dem Tag nicht so in der Stimmung ist dafür, denn ich kann mir vorstellen, dass das bei dir natürlich auch, also bei allen Leuten, die in der Öffentlichkeit arbeiten und die man eben jetzt auch noch durch die Öffentlichkeit, durchs Fernsehen beispielsweise kennen kann, läuft das ja nochmal anders ab.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es das war. Ich glaube, ich war eher in so einer Stimmung. Klar, du hast schon recht. Also man zeigt dann so viel von sich und es ist ja immer so dieses klassische Aufblättern, was machst du, wie viele Kinder hast du, wo steckst du und so. Und mir war da irgendwie unwohl, mir war das unangenehm. Und ich weiß gar nicht warum, aber es war, ich wollte da nicht so aufschlagen und möglicherweise auch nicht so aufschlagen als Fernsehtante, vielleicht hat das was damit zu tun, aber das habe ich in dem Moment dann, glaube ich, nicht so greifen können, sondern ich habe mich eigentlich lieber so ein bisschen versteckt und das tut mir ganz doll leid, weil ich eigentlich immer gerne zur Schule gegangen bin und auch eine schöne Jugend in Güstrow hatte und mich natürlich diese Leute interessieren würden. Und ich habe da aber so für mich entschieden und in meinem kleinen Jessie Wellmer-Kosmos und bereue es im Nachhinein. Und so geht es wahrscheinlich auch vielen anderen, die natürlich gerne wüssten, wie es den anderen geht und was die so treiben.
Das mit der Reue ist so eine Sache. Du weißt, dass nach Ausstrahlung dieser Radiosendung oder dieses Podcasts werden die nächsten Einladungen eintrudeln und dann wird man dich beim Wort nehmen und dann musste.
Ja, und vielleicht nutze ich dann auch diese Gelegenheit. Ich habe letztens im Zug einen ehemaligen Mitschüler getroffen, der ganz viel zu erzählen wusste von den anderen, was die so machen und wo die sind. Und der eine ist in England und der andere ist in Leipzig und der dritte ist in Karlsruhe und so. Und ich habe dann da mal da gesessen, so mit offenem Mund, so, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr. Und ich war wahnsinnig interessiert und neugierig. Und das hätte ich alles selber schon längst wissen können.
Ja, aber jetzt wiederum hat es sich auch erledigt. Jetzt weißt du ja die wichtigsten Sachen eigentlich und kannst die nächsten 10 Jahre wieder schwänzen.
Ja.
Wie gehst du überhaupt mit so Erinnerungen um, also du hast ja jetzt gerade ein Buch geschrieben, über das wir sprechen werden, aber es ist keine Biografie, also aber so Sachen wie Fotoalben, früher hat man ja Fotos noch eingeklebt, Poesiealben, alte Briefe, alte Postkarten. Was hast du damit gemacht? Existieren die noch oder hast du dich irgendwann von denen getrennt?
Meine Eltern haben mir zu meiner Hochzeit, die jetzt auch schon wahnsinnig lange zurückliegt, ein Fotoalbum geschenkt meiner Kindheit und zu unserer Familie, zu unserer Familiengeschichte. Und das schlage ich immer mal auf. Und ich bin auch jemand, der so unterwegs in einem Zug sitzt und dann auch ein bisschen Zeit hat, so sich die Handyfotos der vergangenen Jahre anguckt wie ein Fotoalbum. Ich gehe dann so durch und schaue mir an, wie meine Kinder gewachsen sind und wie ich noch weiter wachse und altere und so und guck mir dann an und sage, ah ja, also klar, so 2014, da waren wir also in der Bretagne und so. Und so gucke ich mir das auch an wie ein Fotoalbum und das, ich brauche aber, klar, Muße dazu und find's aber super, dass man sein Fotoalbum natürlich immer jetzt bei sich tragen kann. Ich weiß nicht, ob andere das auch kennen, also dass man so anfallsartig dann auf einmal irgendwie diese Hunderttausende von Fotos da auf seinem Handy anschaut und sehr genießt. Also ich brauche das schon, allein um irgendwie überhaupt Zeit fassen zu können. So, weil sie vergeht so schnell und vieles fliegt auch an mir im Moment vorbei. Sicherlich auch, weil ich jetzt gerade einen Jobwechsel hinter mir habe und meine Kinder jetzt in der Pubertät sind und sich verselbstständigen und so. Aber ist was sehr Schönes, klar.
Und mit so alten Briefen und Postkarten, was hast du damit gemacht?
Eine kleine Kiste und da sind ein paar Schätze drin.
Wo steht diese Kiste?
Auf meinem Kleiderschrank.
Auf dem Kleiderschrank, ne? Weil da greift man nämlich eigentlich nie mehr rein. Beim nächsten Umzug kommt
sie. Aber ich staube,
weg.
Nein, ich staube immer schön ab, sodass ich jederzeit den Deckel öffnen könnte, ohne eine große Wolke zu verursachen.
Wir beginnen mit deinem ersten Song, mit dem ersten Song, den du mitgebracht hast. Janelle Monáe. Faster. Möchtest du da irgendwas zu sagen?
Ich kann zu allen Titeln, zu der Gesamtauswahl sagen, dass ich hätte wahnsinnig schnell so eine Liste zusammenstellen können von wunderschönen, melancholischen, mich wegtragenden Songs. Und ich habe es aber demonstrativ nicht getan. Es haben alle Songs irgendwie ein Beat und ein Tempo und eine Tanzbarkeit. Und das war mir wichtig. Ich glaube, ich habe diese Liste auf einer Zugfahrt zusammengestellt. Und da war mir einfach wahnsinnig danach, es war auch in den Anfangszügen dieses Jahres und als ich überlegen musste, was bringe ich dir eigentlich mit? Und das war mir wahnsinnig danach, irgendwie mit Tempo und frohen Mutes und irgendwie auch mit einer gewissen fröhlichen Grundaggression in dieses Jahr 2024 zu gehen. Und das spiegeln diese Lieder wieder und dieses Lied Faster. Also das sind alles Lieder, zu denen man mich sofort auf einer Tanzfläche finden würde.
Oh, ich liebe das. Eine fröhliche Grundaggression. Radio 1, die Hörbarust mit der Moderatorin und Journalistin Jessie Wellmer. Dein Lebensthema, ich zitiere jetzt ein bisschen frei, hast du mal so beschrieben, als seist du der Adapter, also adapt das jetzt mein Wort, mhm, aber der den Ossis die Wessis erklärt und umgekehrt, weil du irgendwo so in between in einer Generation geboren wurdest, als die Mauer fiel, warst du 9 oder 10 Jahre mhm alt, die Erinnerungen hat und sicherlich auch bestimmte Prägungen, aber eben auch neue Felder entdeckt hat und eigene Erfahrungen gemacht hat, losgelöst von dem,
und
was
keine war alten Rechnungen hat, vor allem mhm auch. Also ich glaube, das ist ein Vorteil auch junger Ostdeutscher, so jung sind wir gar nicht mehr, meiner Generation. Wir heißen ja in der Soziologie auch die Generation der Unberatenen, also der Leute, die so zwischen 75 und 85 geboren sind im Osten, weil sie Eltern hatten, die nach dem Mauerfall dann und nach der friedlichen Revolution so beschäftigt mit sich selbst waren und mit den Umbrüchen im eigenen Leben und mit Jobwechsel oder Arbeitslosigkeit oder Umzug, Systemwechsel, dass sie ihren Kindern gar nicht so viel mitgeben konnten und gar nicht so viel raten konnten, weil sie auf einmal in einem neuen Land waren und einem neuen System, dessen Spielregeln sie gar nicht kannten. Und was sollten sie ihren Kindern dann raten? Denn sie kamen ja aus einem Land, das es dann nicht mehr gab. Mhm. Und mit den Spielregeln eben dann nicht mehr vertraut waren oder die galten nicht mehr. Und deswegen ist es die Generation der Unberatenen und das ist vielleicht irgendwie ein Nachteil, aber ich habe das nie so gesehen, denn ich bin ja da fröhlich sozusagen in diese freiheitliche Demokratie gestartet mit allen Optionen, die sie mir geboten hat, und ich würde sagen, ich habe auch viele von ihnen genutzt, aber ich stehe so dazwischen, genau, ich bin im Osten geboren, ich bin ein Kind des Ostens und ich bin ein Kind des Westens und ich bin ein Kind der Wiedervereinigung und so, und ich habe keine alten Rechnungen, also ich trage nicht die Last eines Lebens in der DDR, ich habe gar keinen Rechtfertigungsdrang, ich muss mich vor keinem Westdeutschen rechtfertigen, weil ich da geboren bin, denn ich war nie bei politischem Bewusstsein, also mit 9 Jahren, als die Mauer fiel, war ich noch doof und klein.
Was du durchaus auch schon bedauert hast.
Was ich auch schon, genau, mhm, ich wäre gerne vielleicht 14, 15 gewesen, hätte so ein bisschen so einen Clue gehabt davon, was da eigentlich vor sich geht, schon dessen alles irgendwie an mir vorbei. Aber es ist sicherlich auch ein Vorteil, überhaupt nie in diese Bedrängnis gekommen zu sein, zu entscheiden, bin ich dafür, bin ich dagegen, will ich Abi machen, leiste ich Widerstand, finde ich meine Eltern doof, weil sie sich verhalten, wie sie sich verhalten, oder gut oder so. All diese Entscheidungen musste ich nie treffen und deswegen habe ich nie irgendwie, muss ich nichts klarstellen. Und das ist natürlich eine große Leichtigkeit, mit der ich auch Westdeutschen begegnen kann, die sich entweder interessieren und auch differenzieren oder vollkommen desinteressiert und ignorant sind, was den Osten angeht. Es verletzt mich nicht. Und das geht natürlich vielen, vielen Älteren aus dem Osten immer noch so, die immer rechtfertigen müssen, mhm, warum hast du ein falsches Leben in einem möglicherweise falschen Staat und in diesem Unrechtsstaat geführt und so. Und all diese Fragen muss ich überhaupt nicht beantworten. Ich kann sagen, ist mir doch egal.
Es ist dir ja nicht egal, es ist das Gegenteil von egal, denn du merkst, also ich glaube, dieses Thema Ost-West ist wirklich in den Jahrzehnten nicht genug oder nicht richtig, sagen wir so, nicht richtig beackert worden. Vielleicht, mhm, werden Leute sagen, doch, wir haben doch ständig von beiden Seiten, Ning, Nang, Nong, aber vielleicht fehlte die Übersetzungssoftware, mhm, denn irgendwie hat man ja das Gefühl, dieses Land ist so gespalten, also wenn jetzt gerade letztes Jahr die Maueröffnung gewesen wäre, mhm, könnte man sagen, ja gut, kein Wunder, aber gib uns ein bisschen Zeit. Aber es, mhm, ist fast reziprok. Es ist fast irgendwie so, dass man denkt, es wird deutlicher, es wird tiefer, diese Spaltung. Was, mhm, ist das? Und das hat dich dazu bewogen, das Buch, das ich noch nicht ganz durchgelesen habe, aber fast, zu schreiben.
Scheint ja ein Burner zu sein.
Nee, das hatte damit nichts zu tun. Glaub es mir, ich habe das zeitlich nicht geschafft, aber wir werden da gleich ein bisschen drüber sprechen. Und ich finde, dass du das gut und sehr nachvollziehbar gemacht hast. Und ich kann mir nur annähernd vorstellen, was für ein Ritt auf der Rasierklinge das ist, weil du ständig mindestens ein Korrektiv, aber wahrscheinlich sogar 2, 3 oder 4 auf deinen Schultern sitzen hast, nämlich mindestens einmal die Klischeestimme aus dem Westen, mindestens einmal die Stereotyp-Stimme aus dem Osten. Mm. Wenn ich diesen Satz jetzt so stehen lasse, mm, wie wird er interpretiert?
Oh von Gott. Der Seite, von der Seite, von, wow, der Seite. Genau, aber diese Stimmen, all diese Stimmen gibt's ja auch in mir selbst. Also ich bin ja auch die Ostdeutsche und das Kind von Osteltern. Ich bin auch die erfolgreiche Fernsehmoderatorin, die von vielen Ostdeutschen schon irgendwie Richtung westdeutsche Medienelite gezählt wird und irgendwie da nicht mehr dazugehört. Und ich bin aber auch die Freundin von Republikflüchtlingen, die mit einem Regime knallhart abgeschlossen haben, womöglich aber trotzdem noch Vorbehalte gegen desinteressierte Westdeutsche in sich tragen. Also sozusagen all diese Millionen von Geschichten in unterschiedlichen Nuancen, die es gibt, also die der Rückblick in eine Vergangenheit in der DDR und der Blick auf das, was jetzt ist und warum ist es so und was tragen wir denn noch mit uns und warum kriegen wir es denn irgendwie immer noch nicht zusammen und gebacken? Sozusagen all das findet ja auch in mir statt. Und ich glaube, das ist dieses Buch. Also wer eine Polemik oder irgendwie eine geile, steile These erwartet, der wird wahnsinnig gelangweilt sein, weil es ist ein Rantasten und ein Worte finden für eine innere Zerrissenheit letztlich. Ja.
Du hast von offenen Rechnungen gesprochen, das tut nämlich keiner in deiner Generation. Das kann, glaube ich, nicht der Schlüssel sein, weil ich ja beobachte oder meine zu beobachten, korrigiere mich da gerne, weil du dich mit dem Thema viel mehr auseinandersetzt, dass auch Leute in deinem Alter und sehr viel jüngere Leute Rechnungen in der Tasche haben, die eigentlich mit ihrem Leben gar nicht unbedingt was zu tun haben.
Nee, ja, das ist häufig, also das findet man auch, also ich fühle mich sowieso langsam in der Rolle einer Soziologin oder Psychologin, ne, weil ich immer so therapeutische Ansätze verfolge und letztlich ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen Selbsttherapie.
Aber du hast ja sowas aber in der Art studiert, erstens, und zweitens wolltest du dann auch noch Psychologie studieren.
Also genau, eigentlich irgendwas, ja genau, habe ich jetzt meine Rolle wahrscheinlich, gefunden. Also in meiner Rolle als Psychologin, Frau Dr. Jessie Wellmer, gibt es ja das Phänomen, dass man sagt, irgendwie, mir persönlich geht's eigentlich gar nicht so beschissen, aber uns geht's schlecht. Also um den Leuten um mich herum. Also dass man sozusagen die eigene Situation positiver beschreibt als die des Kollektivs oder die der Gemeinschaft, in der man sich befindet. Und ich glaube, das ist ein Solidarisierungseffekt, der da stattfindet. Möglicherweise sind die Bedingungen für jeden Einzelnen gar nicht so schlecht. Aber weil sich die Gruppe benachteiligt fühlt und in diesem Fall die gesellschaftliche Gruppe oder Minderheit der Ostdeutschen, wenn man die Bevölkerung des ganzen Landes betrachtet, dann geht's uns schlecht, weil wir nämlich immer noch strukturell benachteiligt sind. Und da wird immer wieder aufgezählt, wir haben weniger Vermögen und wir kriegen immer noch im Schnitt weniger Gehalt und wir kriegen weniger Rente. Und
na, das ist ja sagen, jetzt angeglichen.
So, ja, ne? es werden nämlich mittlerweile, es sind mittlerweile Narrative. So, es sind starke Erzählungen von Ungleichheit, die möglicherweise gar nicht mehr so die möglicherweise gar nicht mehr so groß sind, weil als die Rentenangleichung im Sommer vergangenen Jahres dann endlich durch war, hat weder die Bundespolitik sie gefeiert als große Errungenschaft noch die ostdeutschen Rentner. Also es verpuffte, diese Nachricht verpuffte einfach so von der Rentenangleichung. Und dann kann ich nur daraus schließen, dass diese großen Erzählungen von den strukturellen Ungleichheiten irgendwie dann Legenden werden, die vorgeschoben werden und eigentlich stecken andere Dinge, die wichtiger sind, dahinter. Und das sind Verletzungen, Demütigungen und so, die so weit nachhallen. Und wir alle wissen, die wir als Kinder von Eltern, von Mitschülern oder was gedemütigt wurden, wie lange solche Verletzungen unser Leben prägen und bestimmen. Und dass wir womöglich irgendwie, wenn wir 80 sind, unseren Freunden und Kindern und noch wem immer noch davon erzählen. Und genau das ist es. Und ich glaube, vielleicht ist es auch so banal letztlich. Also vielleicht geht es auch um Wunden, die vielleicht verheilt schienen, weil wir uns alle unser kleines Eigenheim irgendwie bauen konnten und unser kleines Leben irgendwie einrichten konnten in diesem wiedervereinigten Deutschland. Also ich rede jetzt vor allem über viele Ostdeutsche. Und die Wunden sind aber wieder aufgerissen. Die sind wieder aufgerissen durch die Krisen dieser Zeit. Das ist jetzt irgendwie schon ein großer Bogen, den ich jetzt spanne und den ich im Buch nachverfolge und versuche zu erklären. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit führt.
Wir machen einen Break, bringt diese Sendung Gott sei Dank mit sich, dass man zwischendurch immer sagt, war da nicht noch was? Hey, na klar, da war doch Musik. Dann nehmen wir mal Fettes Brot hast du mitgebracht, Emanuela. Das ist für mich, also ich liebe diesen Song und er steht aber für mich für dieses Phänomen, dass selbst wenn man aus diesem Alter raus ist, wo es um Hits geht, da ist Emanuela, die taucht auf und man hat das Gefühl, die ist jetzt immer da und dann verschwindet sie wieder nach einer Zeit. So, es gibt ja, ne, wo sind denn diese Lieder eigentlich, die doch so catchy sind und die uns über eine Weile begleitet haben?
Ja.
Die gute Nachricht ist, dass immer wieder neue, schöne Songs entstehen.
Also Fettes Brot, das war die einzige Band, von der ich je ein Autogramm angefordert habe, dass ich hier geschrieben habe, überhaupt die einzigen Künstler.
Und das war vorletzte Woche, oder wann war das?
Das
Nein, wann war das?
Als ich noch in meinem Güstrower Kinderzimmer in Mecklenburg-Vorpommern saß, also so, keine Ahnung, mit 13, 14. Und ich habe sie tatsächlich vor wenigen Jahren bei der 1 Live-Krone in Köln getroffen. Da saßen sie in der Reihe vor mir im Publikum und wir haben der Show dazu geschaut. Und ich habe mich nicht getraut, ihnen auf die Schulter zu tippen und zu sagen, es freut mich, euch zu treffen. Ich war so bescheuert. Das wäre nämlich die Chance gewesen, mal zu sagen, hey, hallo, ich finde euch super, ihr habt einen super Job gemacht und so. Ich habe es nicht geschafft, ich war zu feige.
Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, was fettes Brot bedeutet?
Was der Bandname fettes Brot bedeutet? Also für mich war das immer einfach so ein norddeutsch breites, so ein irgendwie lässiger Ausdruck für
Salami-Baguette.
Alles und nichts.
Ach so.
Nee, so, ja, oder man könnte auch altmodisch sagen, scharfe Schnitte. Fettes Brot, so,
ach,
weißt
guck,
du, so
interessant,
coole
ja.
Sache.
Weil ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, den Bandnamen zu hinterfragen. Fettes Brot ist irgendwie lustig,
ja.
Steht so.
Hey, fettes Brot.
Hey, fettes Brot, Mann.
Boah, bist du ein fettes Brot.
Ja.
So. Fettes.
Aber durch Zufall.
Du weißt es.
Durch Zufall habe ich, ich habe gar nicht gezielt recherchiert, sondern durch Zufall kam ich plötzlich in irgendeine Definition rein. Und da steht, wenn ich es richtig zusammenkratze, dass bei einem sehr frühen Auftritt der Band ein Fan, ein ziemlich bekiffter Fan, dieses Fat als Ausdruck für excellent,
ja,
und Bread als Ausdruck Brot für Haschisch.
Aha.
Ich weiß nicht, ob es so ist. Ist es irgend so eine Kifferfantasie oder irgend so ein Kiffername? Vielleicht auch nicht.
Es kann sich einfach auch so schön norddeutsch sprechen.
Fettes Brot.
Fettes Brot. Fettes Brot.
Jo. Weißt du was? Analyse, jo. My ass. Wir hören einfach mal jetzt den Song.
Lass mal reinhorchen.
Wahrscheinlich kribbelt es Ihnen oder einigen von Ihnen, darf ich Sie Nerds nennen, in den Fingern und Sie wollen uns unbedingt jetzt eine E-Mail schreiben, wie dieser Bandname entstand oder warum oder was das war. Okay, hörbar@radio1.de, mailen Sie uns, schreiben Sie uns, meinetwegen, bevor Sie platzen, gerne.
Und leite es mir bitte weiter.
Ja, Bettina, soll ich?
Mache ich gerne.
Jessie Wellmer ist hier heute zu Gast. Sie kennen sie als Journalistin und Moderatorin. Heute ist sie einfach... Ein Mensch wie du und ich sitzt mir hier gegenüber.
Du Knalltüte.
Was denn? Geboren im Dezember 79 in Güstrow, im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Denn so muss man das aussprechen. So ist,
ja.
Ihr ärgert euch, wenn es Mecklenburg ist.
Nee,
ist
noch bescheuerter. Als ich nach Berlin zum Studieren gegangen bin, dachte ich, jetzt spreche ich mal Hochdeutsch und fing immer an, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Und musste mir dann irgendwann sagen lassen, dass auch die hochdeutsche Aussprache Mecklenburg-Vorpommern ist.
Also als gäbe es den Buchstaben eh gar nicht, oder
nee,
was?
Also zu Hause habe ich natürlich immer Mecklenburg gesagt. So, und dann bin ich da nach Berlin und habe gedacht Mecklenburg, aber es ist Hochdeutsch Mecklenburg.
Ja, aber was heißt denn Hochdeutsch? Ihr müsst doch in eurer Heimat wissen, wie ihr ausgesprochen werdet. Und wenn die Mecklenburger sagen, wir werden als Mecklenburger ausgesprochen, dann ist es doch so. Also jetzt muss ich mal, ich meine, ich spreche Hochdeutsch, aber das kann ich so nicht stehen lassen. Das,
wirklich.
Das macht mich fröhlich aggressiv.
Ja. Also da müssen wir mal die westdeutschen Brüder und Schwestern in Hannover fragen, denn die sprechen ja Hochdeutsch.
Und wer kommt aus Hannover in diesem Raum? Wer kommt
Nein,
aus Hannover?
Ja, okay.
Ich hätte es nicht gewusst, ich musste es lernen. Ich wusste nicht mal, dass es Mecklenburg-Vorpommern gibt, als ich sprechen gelernt habe.
Ich weiß aber nicht, ob die Menschen aus Hannover auch das Recht haben, bloß weil sie Hochdeutsch sprechen, auch zu bestimmen, dass die Mecklenburger bestimmen, wie man Mecklenburg ausspricht.
Ach so,
das ist ein anderes Spiellevel, Bettina.
Gut, wenn du dich von den Berlinerinnen und Berlinern leiten lässt, dann ist das dein Ding. Damit musst du klarkommen. Gut, deine Eltern sind Jahrgang 53, was nicht ganz unerheblich ist, denn daran sieht man auch, sie waren Mitte 30, als die Mauer fiel, also mitten im Leben, mitten in so einer Situation, in der man sein Leben irgendwie gerade auf Schienen setzt, möglicherweise. Aber gucken wir uns vorher, bevor wir uns deine Eltern angucken, kurz dieses beschauliche Güstrow an, denn es gibt da ein Renaissance-Schloss.
Mhm. Es gibt ein Renaissance-Schloss und meine Schule, die Goethe-Schule, die ich bis zur 6. Klasse besucht habe, steht direkt, ist praktisch an die Außenmauer des Schlosses gebaut, wenn man so möchte. Also mittendrin in der Stadt. Es gibt einen wunderbaren Markt. Es gibt den Dom mit dem schwebenden Engel von Ernst Barlach, einer wunderbaren Skulptur von einem wunderbaren bekannten Bildhauer. Und es gibt Uwe Jonsson, den großartigen Schriftsteller, der auch viel über Güstrow und die Seen drumherum geschrieben hat und so. Und all das ist dieses wunderbare Güstrow und diese wunderbare, perfekt restaurierte und sanierte mecklenburgische Kleinstadt.
Hast du geangelt?
Nein.
Aber du musst
lass, für lass mich nachdenken. Kurz nachdenken, ja. Genau.
Warum?
Eigne ich mir das jetzt an?
Nein, weil diese ganzen Seen dort. Ich habe jetzt gedacht.
Ja, aber ich mochte nie Fisch und als Kind schon gar nicht. Als Kind mochte ich sowieso überhaupt nichts.
Also. Interessant, aber leider ein anderer Podcast, auch wenn ich es sehr bedauere. Zurück nach Güstrow. Es ist die siebtgrößte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, wenn das noch stimmt. Ungefähr 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Mittlerweile, stimmt. Ja, könnt ihr hinhauen.
Und doch hast du gesagt, ich weiß nicht, wie das zeitlich einzuordnen ist, ich wollte immer ein Mädchen aus einer großen Stadt sein. Mhm. Wieso, wie waren denn diese Mädchen?
Also das ist jetzt ja eine Erinnerung aus einer Kindheit in der DDR und ich kannte die große Stadt nicht, aber mein Vater hatte an der Humboldt-Universität in Berlin Geografie und Sport studiert und erzählte von seinem Leben in Berlin als junger Mann und das war wahnsinnig aufregend und das klang toll und das weckte in mir schon eine Sehnsucht und dann verbrachten meine Eltern und ich viel Zeit in Berlin Ende der 80er, also noch vor dem Mauerfall, als mein Bruder schwer erkrankte und wir dann und der in der Charité behandelt wurde und wir eben Monate auch in der Stadt waren und auch die langen Sommerferien und jeden Tag da in Lichtenberg in der Wohnung meines Onkels verbrachten, der uns zur Verfügung gestellt hatte, um da diesen Bruder versorgen zu können. Und so, und da habe ich diese Stadt kennen und sehr lieben gelernt. Also Berlin war für mich immer das Tor in die Welt. Und dieses Berlin mit diesem Alexanderplatz und der Karl-Marx-Allee und dieser Weite und dieser Weltuhr und diesen Intershops und wo Swimmingpools auf dem Dach standen und so. Also das war einfach großartig. Und diese Stadt, in der so viel zusammenkam und auch immer die Sonne schien in meiner Erinnerung, das war auch verblüffend. Es Essen gab, das es in Güstrow nicht gab und so. Da habe ich entschieden, das ist meine Stadt. Also und ich glaube, das ist bestimmt eben sozusagen die Sehnsucht meiner Kindheit. Ich möchte in eine Großstadt ziehen und mittlerweile weiß ich aber, es ist nicht nur die Stadt Berlin, die mich so angezogen hat, sondern ich konnte ja jetzt zu Olympischen Spielen durch die ganze Welt und Fußball-Weltmeisterschaften und Rio de Janeiro und Seoul und Tokio und hast du nicht gesehen, fahren. Je größer die Stadt und je anonymer die Großstadt, desto toller finde ich es eigentlich. Weil man so schön. Und das hat gar nichts jetzt mit ich arbeite beim Fernsehen und mancher erkennt mich, aber man kann sich das so schön vereinzeln und das so schön in sich aufnehmen und ich brauche da nichts anderes. Ich kann durch so eine Stadt gehen und bin glücklich.
Interessant, das ist genau das, wovor ganz viele Menschen zurückscheuen, ne? Wovor ganz viele Menschen auch Angst haben.
Aber mir geht es gar nicht darum, dass ich Menschen begegne, also ich suche gar nicht den Kontakt zu Menschen, sondern gerade diese Anonymität und jeder hat mit sich zu tun, also für mich bietet so eine große Stadt mit ihrer Fülle auch einfach einen starken Rücken.
Warum glaubst du, gefällt dir das so sehr, diese Anonymität, jetzt mal unabhängig von möglicherweise erkannt sein? Das würde jetzt in Rio de Janeiro wahrscheinlich nicht passieren, wenn nicht gerade 1000 Fernsehteams da sind. Also noch nicht.
Demnächst, wahrscheinlich demnächst. Du, ich weiß es nicht. Ich sitze auch, also ich kann mir nicht vorstellen, in einem Eigenheim irgendwo außerhalb in der Natur zu hocken. Also ich hatte ganz lange Angst davor, ich sitze in diesem Haus und es ist rundherum still und es gibt keine Stadtgeräusche und es gibt nicht den Nachbarn von oben, den ich höre, wie er durch die Wohnung trampelt und so. Davor habe ich ganz lange Angst gehabt. Also das baue ich jetzt langsam ab, weil ich jetzt auch lerne erst so mit Mitte 40 überhaupt Natur zu genießen und überhaupt zu greifen und Momente des Glücks zu empfinden, weil ich einen schönen Anblick genießen kann zum Beispiel. Ich habe immer diese Geschwindigkeit,
also Tempo
gesucht, genau, und die ständige Beschäftigung und wahrscheinlich ist das auch irgendwie eine, keine Ahnung, auch eine Form von Weglaufen und Selbstbeschäftigung und so, ja. Also möglicherweise, es mag alles stimmen, aber es hat mich sehr lange sehr erfüllt. Und auf diese Weise konnte ich natürlich auch sehr viele Städte sehen und mittlerweile erlaufe ich sie mir auch. Also ich gehe immer joggen dann, egal wo ich bin. Ich laufe durch London und durch Tokio und guck's mir einfach an. Und das ist für mich wirklich Freiheit und ein großes Stück Glück. Und das kann ich jetzt genießen, lustigerweise. Mehr als Natur, mehr als einen schönen Wald.
Hast du das Gefühl, dass diese Neugierde auf anderes Leben, andere Kulturen, Gegenden, die du nicht kennst, also das, was vielen Menschen möglicherweise, ich wiederhole mich jetzt, Angst macht, die lieber zu zweit oder zu dritt durch eine neue Stadt gehen, durch eine fremde Stadt, weil es ist zu anonym, zu groß, man will die Eindrücke teilen. Das ist bei dir anders, ne? Du willst es in deinem Tempo, mit deinen Augen, mit deinen Gedanken. Hast du das Gefühl, dass das, oder ist das jetzt überinterpretiert, dass dein Vater, wenn der Geografie, also Geografie in einem Land zu lehren, es kann weit hergeholt sein, aber ich stelle mir vor, dass ich etwas über die Welt lerne und über verschiedene Länder und über Weite und über Entfernungen und über andere Kulturen, selbst aber in einem Land lebe, das mir die Reise verweigert. Also ich kann zwar, ich kann in die Nachbarstaaten, wenn ich ein bisschen Geld und wenn ich ein bisschen Glück und möglicherweise auch Beziehungen habe und das zeitlich gerade passt, aber ich werde möglicherweise nicht nach New York mal oder nach Bogota oder was weiß ich, wo man hin könnte. Also jemand, der Geografie studiert, hat der nicht automatisch auch Hunger, die Welt kennenzulernen?
Also jetzt, wo du sagst, da mag was dran
ich
sein.
Ich will dir doch, das überhaupt nicht
doch,
in den Mund
doch,
legen.
Doch, weil mein Vater, also meine Eltern haben mich ja auch sehr ermutigt, als Schülerin ein Austauschjahr zu machen. Und haben mich ja auch nicht davon abgehalten, ans andere Ende der Welt zu gehen, also nach Neuseeland. Und mein Vater hat sozusagen immer auch so träumerisch, auch nach dem Mauerfall, sozusagen von der Weite der Welt gesprochen. Und möglicherweise habe ich das übernommen und möglicherweise habe ich das auch umgesetzt für mich, ja.
Dieses Angstfreie, das imponiert mir. Also so wie du so erzählst, das ist so mit leichtem Gepäck und das ist nicht selbstverständlich, finde ich, dass man sagt, ich erschließe mir alles Neue. Ich habe da keine Angst vor, ich improvisiere möglicherweise. Hat ja auch einen Reiz.
Ja, aber ich glaube, der wesentliche Schritt war, nach Berlin zu gehen und nachdem ich als junge Frau dann mit 19 in Berlin war, dachte ich, also wenn ich in Berlin klarkomme, ne, dann als Güstrowerin komme ich überall
klar.
Then
you can make it everywhere. Ist ja auch ein bisschen so, ne?
Ja.
Wir hören jetzt R.E.M.
Ja.
What's the Frequency, Kenneth?
Ja, auch wieder so ein volle Kanne-Lied, wo es sofort reingeht, wie wir gleich hören werden. Die meisten werden es ja wahrscheinlich kennen. R.E.M. ist mein erstes Konzert auf der Waldbühne gewesen, Mitte der 90er. Meine erste Fahrt auch mit einer Freundin allein mit 14,5 nach Berlin und gleich irgendwie von irgendwelchen Westberliner Jungs da irgendwie angegraben worden und die Vorband war auch noch Radiohead, die kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und das war natürlich ein musikalisch, also wahnsinnig prägend und ein Riesenereignis. What's the frequency, Kenneth, this your things are drained.
Waren das mitgebracht von Jesse Wellmer. Sie hören Radio 1. Wir können von dieser Stelle aus nur sagen, Sie machen alles richtig. Wir grüßen Sie. Es ist schön, dass es Sie gibt. Wir gehen nochmal zurück nach Güstrow.
Ja.
Kabarett habe ich gelesen. Deine Eltern hätten privat auch so ein bisschen Kabarett gemacht. Stimmt das?
Mhm. Ja, die waren in einer Kabarettgruppe und hatten auch richtig Auftritte und sind richtig auf Tournee gegangen. Aber die waren sehr erfolgreich und die Kunst des Kabaretts im Osten war ja auch, man musste ja irgendwie bestehen können und auch irgendwie auf Tour gehen können und auftreten dürfen. Und gleichzeitig war es natürlich immer ein Angebot fürs Publikum zwischen den Zeilen zu lesen. Also da sozusagen so ein Kabarett, da hatte man ja Möglichkeiten, auch wenn sie sehr begrenzt waren. Mhm. Aber es gab ja, es war ein Nischenprodukt für Leute, die wussten, wie sie es interpretieren müssen. Mhm. So, es war ja keine 1:1 Veranstaltung, sondern es hieß ja tatsächlich auch Kabarett, was natürlich irgendwie lächerlich fast wirkt in einem Land wie der DDR, eine politische Kritikkultur, eine humoristische politische Kritikkultur zu etablieren. Also das widerspricht sich ja eigentlich in sich, aber würde ich sagen, dieses Konstrukt funktionierte aber und die waren auch einigermaßen erfolgreich und haben Theater bespielt und sind durch die Lande gezogen und ich war sehr viel auch allein. Nein, das hat mich überhaupt nicht einsam gemacht, sondern wir wohnten in einer Güstrower Etagenwohnung und drunter und drüber wohnten Leute, die passten auf und waren befreundet und ich guckte bei denen abends Tatort und wusste immer, wer der Mörder war. Und es war irgendwie eine lustige Zeit und meine Eltern sind einfach losgezogen. Und es war ja vollkommen selbstverständlich, auch in der DDR.
Ich weiß.
Dass auch Kinder schon in jungen Jahren einfach auch mal zu Hause blieben.
Und du warst
so.
3.
Ja, genau.
Da kann man sich schon und mal eine Dose aufmachen.
Ich hatte die Checkung, genau. Nee, überhaupt, also meine Eltern waren ja auch beide Lehrer und so. Ich habe einfach auch Zeit alleine tagsüber und abends verbracht und so.
Du hast
und
eben, es gab ja auch Westfernsehen. Also du hättest die Tage sonst auch rumgekriegt, sagen wir es mal, wie es ist. Aber es gab Westfernsehen und lass uns ganz kurz die Kurve kriegen. Wir müssen das auch nicht ausweiten, aber du warst auch wahrscheinlich nicht immer allein, denn es gab eine Zeit, in der du noch einen älteren Bruder hattest.
Ja.
Stefan.
Mhm.
6 Jahre älter als du. Der im Jahr 1988, so steht das glaube ich auch in deinem Buch, tauchten die ersten Schmerzen auf. Man hielt das für Wachstumsschmerzen. Woran erinnerst du dich?
Na, ich erinnere mich an Situationen, also wir waren zu zweit in einem Kinderzimmer, in so einer 75, 80 Quadratmeter Wohnung, in der wir da zu viert waren und wunderbar und so. Und ich weiß noch, dass er so Schmerzen hatte und irgendwie nicht wusste und dann waren das Wachstumsschmerzen und so. Und der Arzt in Güstrow fand da irgendwie nichts und so und der Arzt in Rostock fand auch nichts. Und dann ging es eben weiter nach Berlin in die Charité, davon erzählte ich ja vorhin schon kurz. Und das war dann irgendwie ein längerer Prozess. Und das ist jetzt natürlich auch irgendwie meine Kindheitserinnerung. Vielleicht würde meine Mutter das jetzt irgendwie anders erzählen, aber es dauerte wahnsinnig lang, bis man irgendwie feststellte, dass das eine Art von Knochenkrebs ist, die man irgendwie einfach nicht sofort finden kann. So, also es war einfach zu damaligen Zeiten, möglicherweise mittlerweile wäre es deutlich anders und deutlich einfacher zu behandeln und auch zu heilen. Und das war eben da zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht möglich. Und genau, es gehört auch mit zu dieser Kindheit und auch mit zu dieser Familiengeschichte und auch mit zum Leben meiner Eltern, weil mein Bruder starb in dem Jahr, in dem die Mauer fiel, und zwar ziemlich direkt kurz vorher. Und das ist eben aus meiner Kindersicht etwas, was ja gar nicht greifbar ist und etwas, was auch gar nicht sozusagen in der Dimension betrauert werden kann, weil es, aber ich die Vorstellung, was passiert irgendwie diesen jungen Erwachsenen, die jetzt Mitte 30 sind und so und dieses Kind verabschieden müssen nach längerer Krankheit und gleichzeitig ist auf einmal alles anders und es öffnet sich jede Tür und möglicherweise in die große Freiheit und gleichzeitig fühlst du dich in deinem Herzen irre eingeengt aufgrund einer großen Trauer. Und also das,
ja, vor allen Dingen
das beschäftigt mich wirklich sehr.
Eigentlich halt wahrscheinlich in so einer Situation und hast vielleicht, weiß ich nicht, in dem Moment gar nicht so das Bedürfnis nach Freiheit und ausprobieren und rausgehen, sondern diese Trauer und dieser Schmerz kann ja auch dazu führen, dass man erstmal so innehält und sich gar nicht bewegen kann, weil man es gar nicht glauben kann, was da passiert, kann ich mir vorstellen.
Genau, man braucht wahrscheinlich nicht den nächsten großen Lebensbruch auch noch dann Wochen später. So, und der kam aber. Und also mit dieser Vorstellung, wie man das überhaupt gebacken bekommt, habe ich lange. Also es beschäftigt mich einfach immer noch und es wird auch immer so bleiben. Mhm. Und die haben es aber ganz toll gebacken bekommen.
Wie hast du es denn gebacken bekommen?
Nur ganz kurz, die haben mich geschnappt und das hat mir letztendlich ja auch dann geholfen. Die haben mich geschnappt und wir sind wirklich Jahr für Jahr, die haben sich dann so einen kleinen Wohnwagen gekauft und sind wir durch Deutschland getourt und haben uns alles angeguckt. Also vom Titisee bis nach Amsterdam und bis nach Nordfriesland und so. Wir waren überall und haben uns dieses große Deutschland angeguckt.
Amsterdam gehört schon wieder dazu? Sind wir da schon wieder?
Da waren wir dann auch noch. Nein, wir sind sogar bis nach Amsterdam gekommen. Also, so wäre es vielleicht richtig. Und das haben die toll gemacht. Und das haben die sicherlich auch gemacht, um sich zu helfen in dieser Situation und in dieser Wahnsinnszeit. Aber damit haben die mir auch ganz toll geholfen. Also sozusagen, wenn es schwierig wird und wenn es ruckelig wird oder wenn es aufregend wird, dann geh los. So, also das, wenn man so möchte, habe ich das so mitgenommen und vielleicht ist das auch ein Ergebnis dessen.
Also
aber
nicht,
das ist auch schon wieder eine Interpretation.
Na ja, also eigentlich ist ja alles eine Projektion und eine Interpretation und so. Ich glaube, wir davon ernähren wir uns und habe ich so den Eindruck. Aber vielleicht ist es wirklich, dass Menschen unterschiedlich trauern und dass es Menschen unterschiedlich gut tut, entweder zu verharren und den Moment noch zu brauchen oder sich abzulenken. Gerade war Ulrike Kriener zu Gast. Ich habe mit ihr über den Verlust ihres ersten Sohnes gesprochen und da ist auch wieder herausgekommen, also die Menschen brauchen unterschiedliche Art von Unterstützung und Zeit dafür und manchen helfen neue Eindrücke und andere brauchen eben erstmal Ruhe und gar nichts. Und das muss man für sich selbst herausfinden.
Ja, und das musste ich auch für mich selbst herausfinden, weil du gefragt hast, wie bist du damit umgegangen? Ich bin damit lange eigentlich gar nicht richtig umgegangen. Also ich habe gemerkt, dass ich, als ich dann, also ich war ja 9, 10, als das alles passierte und dann die Mauer fiel, Wiedervereinigung und so und der Bruder war weg und so und ich war auch beschäftigt und ich bin auch in dieses neue Leben gestartet und ich habe mich auch neu orientiert und ich würde sagen, also ich konnte als Kind nicht gut trauern. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Also ich und ich war ja auch diesem kranken Bruder gewohnt. Also ich wusste ja, das war ein längerer Prozess. Das ging ja nicht schnell, sondern es zog sich ja über 1,5, 2 Jahre und bei mir kam das erst so mit 15, 16, 17, dass mich das überhaupt erreicht hat, die Dimension des Ganzen. So und immer auch die Frage, was bedeutet es eigentlich für die eigenen Eltern? Also was ist das? Was bedeutet es für mich oder wie schön wäre es gewesen, noch einen Bruder zu haben? Natürlich, aber viel, viel mehr, mein Gott, wie muss das sein? So, und das ist sicherlich bei jeder Begegnung, auch mit meinen Eltern, spielt das immer mit rein. Und bei jeder Auseinandersetzung womöglich, die man haben könnte und die man hat, spielt das auch immer eine Rolle. Also es ist für mich ein prägender Faktor auch in der Beziehung zu meinen Eltern, unsere gemeinsame Geschichte.
Das ist jetzt sehr persönlich, aber wieso spielt das bei jeder Begegnung eine Rolle? Was meinst du?
Es ist für mich ein Faktor oder eine Tatsache oder dass unser Familienleben und unser Verhältnis zueinander ganz stark prägt. Also ich kann zum Beispiel, ich könnte nie länger irgendwie wütend auf meine Eltern oder meine Mutter sein, so, weil sofort das spielt auf einmal sofort eine Rolle und ich könnte denen gar nichts länger irgendwie übel nehmen, sondern ich suche ganz doll die Nähe und auch die Auseinandersetzung. Ich suche mit großer Offenheit und ich glaube, sie auch zu mir. Also ich glaube, das ist auf beiden Seiten vorhanden. Mit großer Offenheit suchen wir den anderen. So, weil wir eben wissen, wir haben uns auch nur. So, wir haben den Verlust hinnehmen müssen und jetzt sind wir noch da. Das ist doch super. So, und ich glaube, das spielt wahrscheinlich für uns alle immer eine Rolle. Irgendwie.
Ja. Hast du schön erklärt. Vielen Dank dafür. Nein, wirklich. Automaticamente. Macht das Spaß, dieses Wort zu sagen?
Automaticamente. Das kann man ja auch so wie Grafitsch, der Spieler, der in der Bundesliga war, der, mit dem portugiesischen Namen, der Graffiti, Grafitsch, Grafitsche oder so. Also so im Portugiesischen weiß man ja irgendwie nie so genau und ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, je nach regionalen Verbundenheiten. Jedenfalls, Automaticamente, das ist ein Song gewesen, da saßen wir nach der Pandemie, erste Flugreise überhaupt, glaube ich, die erste Flugreise für meine Kinder. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt zu viert nach New York. So, basta, wir machen jetzt einfach hinaus in die Welt und saßen in einer Airbnb-Wohnung in Manhattan. Ich hatte so ein Mittagsschläfchen gehalten, noch leichter Jetlag und auf einmal brummt dieses Haus hat auf einmal vibriert, wie wahnsinnig. Und das war dann draußen irgendwie so ein Auto mit so einer Endstufe, also wahnsinnigen Bassstufe, so wie ich sie eigentlich nur in Mecklenburg-Vorpommern, so wie ich sie eigentlich nur von zu Hause aus Güstrow kannte. Ne? Also getuned ohne Ende und Bassstufe bis Getno und so. Und der spielte dieses Lied. Und dann habe ich im Halbschlaf ihm mein Handy gezogen und gesammt.
Ja.
Und dann war das Automaticamente. Da habe ich gedacht, was für ein Song.
Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca.
Radio 1. Hörbar Brust.
Bei mir zu Gast ist heute die Moderatorin der Tagesthemen, Journalistin Jessie Wellmer, die ein Buch geschrieben hat, über das wir gleich sprechen. Es ist kein Roman, es ist keine Erzählung, es ist eher eine Spurensuche, der Versuch einer Erklärung, wie es in diesem, unserem Land, unserem seit 3 Jahrzehnten wiedervereinigten Land dazu kommen kann, dass man das Gefühl hat, da sind so, diese Kluften sind nicht nur da, sondern sie werden immer größer. Du hast dich selbst mal als westdeutsches Ostkind beschrieben. Mhm. Und hast es dir in 2 Dokumentationen so ein bisschen zur Aufgabe gemacht und eben auch in diesem Buch, den Versuch zu unternehmen, beide Seiten zu erklären. Also dem Westen den Osten zu erklären und umgekehrt. Mhm. Wofür ich dich sehr bewundere, was extrem heikel ist, weil ich mir vorstellen kann, dass man bei allen Sachen, die man so sagt und fühlt und attestiert und prognostiziert und interpretiert, immer schon weiß, oh wow, das kann auch ganz leicht missverstanden werden oder oh Mann, da wird es jetzt Leute geben, die sofort protestieren. Mm. Hast du so ein dickes Fell, dass du schon wusstest, als du es gemacht hast, ich halte das aus?
Ich glaube, also erstens nein, das habe ich nicht. Ich habe kein dickes Fell, sondern es erreicht mich alles sehr und nach diesen ersten beiden Dokumentationen kam wahnsinnig viel und wahnsinnig viel Anklage, aber auch wahnsinnig viel Selbsterklärung, wahnsinnig viel Rechtfertigung, ganze Lebenserklärungen in Buchdicke und so. Die Leute hatten ganz großen Redebedarf und das habe ich gemerkt und das kann ich dann aber wieder filtern für mich und sagen, okay, da ist was. So, und die erzählen mir jetzt nicht ihr Leben, weil sie mich über alles hassen und sagen, dass sie alles falsch finden, was ich mache, sondern es trifft ja etwas und die Menschen wollen reden, die Menschen wollen über sich erzählen, ohne abgewertet oder bewertet werden zu wollen. Und für mich ist das ein Zugang und ein Angang, den ich lohnenswert finde und auch sozusagen auch jetzt lohnenswert finde. Wir müssen ins Gespräch kommen und wir müssen den auch Leuten in Ostdeutschland, die sich, wie es immer so schön heißt, nicht gehört fühlen. Die gibt's übrigens auch mittlerweile sehr häufig in Westdeutschland. Ja, nur Ostdeutschland ist, glaube ich, immer voraus, weil in Ostdeutschland haben auch viele Leute soziale Probleme oder Angst oder Verunsicherung ob der Krisen, Angst vor sozialem Abstieg. Aber die Ostdeutschen haben eben auch noch diesen riesigen Umbruch und Bruch im Leben hinter sich. Und das ist einfach ein Faktor mehr, der eine wesentliche Rolle spielt. Und wir müssen reden. Wir müssen reden, sonst verstummen wir. Und das ist mein banaler, naiver Angang an die Sache.
Das eine ist ja, wir müssen reden. Das andere ist ja, dass du gerade gesagt hast, die Menschen haben das Gefühl, niemand hört ihnen zu. Mhm. Also wir müssen vor allen Dingen auch zuhören lernen dann wahrscheinlich, ne? Weil das Reden ist vielleicht einfach und vielleicht ist das Reden auch ganz gefährlich, wenn es sich verselbstständigt, nämlich wenn es innerhalb ganz bestimmter sogenannter Bubbles stattfindet und man sich heiß redet in einer Sache.
Klar, wir müssen auch rauskommen, ja, so wie du sagst, wir müssen rauskommen aus den Bubbles, aus den Blasen und anderen zuhören und wir müssen es ertragen, dass andere Leute eine andere Sicht auf die Dinge haben. Ich glaube, das wäre vielleicht auch noch so ein Lösungsansatz, ne? Ist einfach zu ertragen, dass nicht alle so denken wie ich, höre ich auch ganz häufig so in Gesprächen, alle in der und der Stadt oder alle in meinem Verein denken so wie ich, so, das ist dann, ne, die Rückbestätigung, dass es nicht ganz falsch sein kann, wie man drauf ist. Und das, klar, das ist ein Blasenverhalten. Und das ist aber, so kann man sich wunderbar verkriechen, aber so kriegt man irgendwie keinen Zugang zu anderen her. Und damit ja auch keine Augenhöhe. Und auch keinen respektvollen Umgang miteinander. Und ich glaube, das ist vielleicht da gerade das, was uns im Moment so ein bisschen fehlt.
Dieses Thema oder diese Themen, muss man wahrscheinlich sagen, haben dich nicht losgelassen. Du hast 2 Dokumentationen gemacht, die hier auch schon erwähnt wurden. Die gibt's auch, die kann man auch noch nachschauen in der ARD-Mediathek. Russland, Putin und wir Ostdeutsche ist im Sommer 22 gedreht worden, als man sich fragte, was ist denn da jetzt gerade los, wenige Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und dann 2023 hört uns zu, wir Ostdeutsche und der Westen. Mhm. Und dieses Thema, wie gesagt, es ist ein Riesenthema mit einer Riesenverantwortung auch und vielen Fallstricken wahrscheinlich. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich schwierig ist, das zu behandeln. Ein Buch, Die neue Entfremdung, vor wenigen Tagen erschienen bei Kiwi. Und ich bitte dich jetzt, eine Stelle daraus vorzulesen, die knüpft ein bisschen an das an, was wir auch vorher schon besprochen haben, nämlich in deine Kindheit.
Mhm. Ich hatte selbst eine größtenteils sorgenfreie Kindheit mit vielen schönen Erinnerungen. Und das heißt ja zugleich auch, ich hatte eine schöne Kindheit in der DDR. Wenn ich diesen Satz formuliere, überlege ich gleichzeitig, wer ihn wie lesen und interpretieren würde. Die einen würden sagen, na klar, wir hatten auch ein gutes Leben in der DDR und das lassen wir uns auch nicht nehmen, wenn jetzt alle kommen und behaupten, die DDR sei ein Unrechtsstaat gewesen. Ja, und dann gibt es die, die mich um meine Unschuld beneiden würden, mit der ich die DDR erlebt habe und darum, dass ich zu jung war, um in die missliche Lage zu kommen, mich für oder gegen diesen Staat entscheiden zu müssen. Ja, und dann gibt es jene, die fragen würden, wie kannst du das so einfach sagen? Eine schöne Kindheit in der DDR, wenn du an die tausenden Opfer der SED-Diktatur denkst, an all das Leid, das dieses Regime gebracht hat, wie kannst du da so sorgenfrei und undifferenziert plappern? Und gerade jetzt als Erwachsene, die es in der Rückschau besser wissen müsste, wie kannst du das? Das ist das Kaleidoskop der Gefühle und Ansichten, mit dem meine Generation aus dem Osten es zu tun hat. Und es steht alles gleichzeitig nebeneinander. Als Kind habe ich das meiste einfach hingenommen. Als Jugendliche war ich mit mir selbst beschäftigt. Und erst als Erwachsene, selbst Mutter, wird mir klar, wie vielschichtig und oft widersprüchlich vieles erscheint. Ich nehme andauernd neue Aspekte auf und je älter ich werde, desto mehr Fragen habe ich.
Und du sitzt jetzt hier nicht als Soziologin, nicht als Wissenschaftlerin. Und selbst wenn du es wärst, würden alle Antworten, die du gibst, ja nicht den Anspruch erheben, allgemeingültig zu sein. Es gibt da nicht die eine Wahrheit, es gibt da nicht das eine richtig und das eine falsch. Mhm. Es gibt sicherlich Bereiche, in denen es etwas einfacher ist zu sagen, was moralisch verwerflich ist und was nicht. Auch wenn man sich jetzt nicht auf so einen moralischen Kompass vorher geeinigt hat, aber man marschiert nicht einfach in so ein anderes Land, dann würde ich jetzt sagen, aber schon da merkst du aus den Gesprächen, die du geführt hast, da gibt es unterschiedliche Betrachtungen.
Mhm.
Was natürlich daran liegt, dass Russland, die Sowjetunion, sehr lange der große Bruder, der große Freund war. Mhm. Da wird auch vielleicht ein bisschen verklärt.
Sicherlich, vor allen Dingen in der Rückschau, ne? So wie man, wie alle Menschen auch im Westen ja dazu neigen, in der Rückschau auf die eigene Jugend, in den 80er Jahren möglicherweise im Westen auch romantisch zurückzublicken. Und wenn man dann sagt, die 80er Jahre, es war so eine tolle Zeit, und dann sage ich, ja, was ist denn irgendwie atomare Hochrüstung, AIDS? Also waren die 80er wirklich so romantisch lustig? Also alle Menschen neigen dazu und sicherlich spielt das eine große Rolle. Aber gerade, also das ist sozusagen mein Versuch, eine Erklärung zu finden, und das war auch der Versuch von Falco Kort und mir in der ersten Dokumentation, eine Erklärung dafür zu finden, warum viele Menschen geneigt sind oder tatsächlich diesen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu legitimieren und möglicherweise auch noch Putin als Figur, als Herrscherfigur da irgendwie mit zu legitimieren. Und wir kommen immer wieder, oder ich komme immer wieder an den Punkt, an dem man sagt, na ja, es geht darum, auch das eigene Leben zu legitimieren. Es hängt alles miteinander zusammen. Und diese Haltung, und das ist das, was ich aus vielen Gesprächen mitnehme, des Westens gegenüber dem Verhalten Russlands jetzt, sehen viele, das muss man jetzt erstmal begreifen, ich weiß, es ist nicht einfach, aber als Angriff auf ihre eigene Ostidentität. Das hat was miteinander zu tun, weil so wie der Westen sich jetzt verhält, die Moral für sich pachtet und glaubt, auf der richtigen Seite zu stehen, so wie er sich den Russen jetzt gegenüber verhält, hat er sich, so sehen es viele Ostdeutsche, auch den Ostdeutschen Anfang der 90er nach dem Fall der Mauer gegenüber verhalten. Der Westen weiß es besser und ihr, viele im Osten, habt ein falsches Leben in einem Unrechtsstaat geführt. Und das ist so ein Solidarisierungseffekt, der da einsetzt.
Mhm.
Bei vielen im Osten, der dann dazu führt, weil man sich selbst irgendwie rechtfertigen will und rechtfertigen muss, glaubt zu müssen, solidarisiert man sich sozusagen mit den Russen und umarmt die und umarmt so einen wie Putin gleich noch mit. Und das ist total schwer zu verstehen. Und da gerate ich auch natürlich an Grenzen und sage, ich kann über diese Grenze nicht hinweg. Also ich kann jetzt eine Empathie und ein Verständnis aufbringen, zu sagen, du denkst so. Aber ich kann natürlich diese Grenze deswegen nicht überspringen und sagen, klar, richtig, klar, super Logik, da gehe ich mit, das geht natürlich nicht. So, aber es ist trotzdem wichtig zu verstehen, woher es kommt, das glaube ich.
Ich finde, dass du dir wirklich, wirklich viel Mühe gemacht hast und dass es auch, also dass ich selten Artikel beispielsweise gelesen habe oder so, die mir auf die Art und Weise geholfen haben. Du hast das, also wie dieses Buch. Es hat mir jetzt schon neue Perspektiven gegeben, neue Denkanstöße. Ich habe mich auch gefragt, wenn man sagt, Mensch, die Leute können heute gar nicht mehr sich auseinandersetzen, gar nicht mehr diskutieren, gar nicht mehr richtig streiten. War das eigentlich jemals anders? Haben wir, sind die Deutschen, ob nun Ost oder West, dafür bekannt, dass sie sich besonders fruchtbar und konstruktiv über politische Themen gestritten haben? Weil wir beklagen ja den Wegfall der Diskussions- und Streitkultur. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, lasst uns das doch mal lernen. Weil ich habe das Gefühl, wir konnten das noch nie. Lasst uns mal zusehen, dass wir es aushalten, andere Meinungen gelten zu lassen. Mhm. Wobei, Klammer auf, ich merke ja eben auch, dass mir das in manchen Punkten wirklich schwer fällt. Bei so Grundsatzdingern denke ich immer, oh nein, bitte, das kann ich nicht gutheißen, tut mir leid.
Mhm. Klar, und dann ist die Grenze sehr, sehr schnell erreicht. Mhm. Ne? Und du ziehst dich zurück, dann sozusagen in deine kleine Bubble, von der jetzt schon häufiger die Rede war, und sagst, da sind alle meiner Meinung und da führe ich ein gutes Leben für mich und so tut's jeder von uns. Und es ist wahnsinnig anstrengend und unkomfortabel, da rauszugehen und sich alles andere anzuhören. Und es ist ja auch unschön und es sind ja auch Weltanschauungen, die so stark auseinandergehen, dass man sich auch kaum vorstellen kann, wie es zusammengehen soll. Und das ist ja kein Ost-West-Problem, sondern das findet ja auch innerhalb des Westens statt und auch natürlich innerhalb des Ostens, der ja auch so wahnsinnig in sich verschieden ist und Millionen Geschichten bereithält mit unterschiedlichsten Nuancen und Sichtweisen auf die Vergangenheit und auf das Jetzt. Dass es schwer zusammenzukriegen ist, vor allen Dingen nicht zu einer Formel, die allgemeingültig ist. Das ist totaler Quatsch. Aber mein Versuch ist es einfach zu verstehen, woher es kommt, um eine Basis zu finden für etwas wie ein gemeinsames Gespräch.
Sophie Tucker hast du mitgebracht. Best Friend. Wofür? Ich mag den Song. Ich finde den gut. Der ist auch wirklich zackig.
Der ist wirklich zackig, ist auch ein tanzbarer Song. Mhm. Und bei den schweren Themen, die wir gerade haben, brauche ich manchmal einfach irgendwie was, um loszulassen. Und Musik bietet mir diese Möglichkeit. Und dann gehe ich zu Hause total ab und mache es auch sehr, sehr gerne mit meinen heranwachsenden Kindern, die dabei noch mitmachen. Manchmal lassen sie mich auch alleine tanzen. Und Sophie Tucker, Best Friend, ist so ein Song, da gehen wir zu dritt auch total ab im Wohnzimmer.
Boxen laut oder Kopfhörer? Nee, zu dritt dann wahrscheinlich Boxen laut.
Boxen laut und wilde Tanzerei, ja. I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot.
Die Hörbarust, heute zu Gast Jessi Wellmer. Falls Sie jetzt erst in dieses Gespräch rutschen, weil Sie es als Radiosendung hören, dann können Sie es jederzeit von Anfang an nachhören über die ARD Audiothek oder über andere Podcast-Plattformen. Dort finden Sie auch beispielsweise Hörbars mit Jochen Distelmeier oder Andrea Sawatzki, Uschi Brüning, Rocco Schamoni, Daniel Zillmann, Thorsten Sträter, Maria Schrader, Albrecht Schuch, Gero von Böhm, Steffi Kühnert, Karin Mioska, Ulrike Kriener und vielen anderen. Und wenn Ihnen, das vergesse ich nämlich immer, ich nehme mir ab jetzt vor, es jedes Mal zu sagen, wenn Ihnen diese Gespräche gefallen, dann haben Sie durchaus die Möglichkeit, sie positiv zu bewerten. Dafür wären wir Ihnen sehr dankbar. Jessi Wellmer ist zu Gast. Und wenn wir über das Thema Ostdeutschland, Westdeutschland, diese Gräben und Missverständnisse und Verletzungen und Vorurteile sprechen, dann ist es leider nicht mehr so, dass man sagen kann, ja, wir müssen mal zusehen, dass wir da irgendwie alle auf so einen kleinen gemeinsamen Nenner kommen und dann vielleicht als die Deutschen eines Tages mal, sondern leider geht es momentan um ernstere Sachen. Es geht auch darum, und dafür ist nicht nur der Osten verantwortlich, aber auch, eine demokratische Grundstruktur in diesem Land aufrecht zu erhalten. Und die Freiheit, die wir haben durch diese Demokratie, die natürlich auch was mit Eigenverantwortung zu tun hat, ebenfalls aufrechtzuerhalten, zu beschützen. Und das tun wir durch Wahlen. Und das ist gefährdet durch bestimmte Parteien, die möglichst nicht so viele Stimmen kriegen sollen.
Genau, und ich habe ja anfangs erzählt, ich bringe Lieder mit, die mich mit, wie hatte ich gesagt, fröhlicher Aggression in dieses Jahr 2024 ja. begleiten sollen. Und das ist ja auch dieses Wahljahr 2024 mit den Europa- und Kommunalwahlen ja im Juni schon. Und dann den drei Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern dann im September und dann den amerikanischen Präsidentschaftswahlen dann im Herbst und so. Und dieses Jahr, sich hatte schon Schwierigkeiten und auch Bedenken, so Silvester und Neujahr, so wie viel gibt's eigentlich zu feiern und was erwarte ich von diesem Jahr? Und also wir müssen dieses Jahr annehmen und wir müssen die Zeit nutzen, glaube ich. Und es nützt nichts, Angst vor dem zu haben, was da kommen könnte, nämlich ein großer Rechtsruck und das Verhandeln von Demokratie in einem Bereich, in den wir eigentlich nie vordringen wollten, sondern wir müssen die Chancen nutzen. Und wir müssen das, und jetzt komme ich wieder mit der ewigen Quatscherei, aber das Gespräch suchen. Und das ist jetzt dringend und das muss die Politik tun und das müssen auch die Regierungsparteien tun, die eine Form von emotionaler Ansprache, glaube ich, auch irgendwie finden müssen und den Weg finden müssen, den Leuten auch Mut zu machen und gleichzeitig etwas zuzumuten. Ich weiß, es ist auch wieder so eine tolle Formel, die jeder fragt, ja, wie soll denn das gehen? Aber ich glaube, es geht um eine Form von emotionaler Ansprache, die die Populisten finden. Die Populisten finden die Ansprache, indem sie sagen, du hast dir deinen Wohlstand, das bisschen Wohlstand, was du hast oder den großen Wohlstand, den du hast, aufgebaut und jetzt mit den neuen Herausforderungen und dem Klimawandel und jetzt sollst du auch noch gendern und jetzt sollst du das noch tun und du musst jetzt deine Heizung ausbauen und du hast kein Geld für eine neue. Das machen wir alles nicht. Das machen wir alles nicht. Und die Geflüchteten, die kommen auch alle nicht und die sind gar keine Herausforderung für uns. Wir drehen das Rad einfach zurück. Und was die anderen da machen, die demokratischen Parteien und so, ja, das ist alles Quatsch. Wir muten dir gar nicht zu. Das ist unsere Lösung. Mhm. Und das ist natürlich eine wahnsinnig einfache Lösung.
Das ist keine Lösung, das ist eine Lüge.
Ein wahnsinnig einfaches Angebot. Und das fällt natürlich, das findet natürlich besonders Anklang bei denen, die ohnehin schon müde sind und skeptisch. Und so eine große Müdigkeit, wie man sie vielleicht möglicherweise im Westen auch findet, aber auch im Osten, die eben schon diesen einen großen gesellschaftlichen Umbruch hinter sich haben, sich irgendwann dann so ein bisschen Wohlstand aufgebaut haben, vielleicht das kleine Häuschen haben und jetzt auf einmal soll alles wieder anders werden und sie sollen sich wieder komplett umstellen und irgendwie den Herausforderungen der Zeit anpassen und nachdem sie schon die Krisen der vergangenen Jahre mit Corona und der Geflüchtetenkrise und jetzt mit den Kriegen der Zeit und so all das und jetzt sollen sie auch noch selbst so viel leisten, das ist zu viel. Sie sind müde und sie wollen in Ruhe gelassen werden. Und das ist, ich sag's nochmal, genau das gleiche Phänomen im Westen. Deswegen sind Populisten auch im Westen so erfolgreich. Aber im Osten, der Osten ist eben einfach voraus. Und der Osten ist zum Beispiel, hat eine andere Altersstruktur. Viele junge Leute haben auch nach dem Mauerfall den Osten verlassen, Millionen. Das heißt, der Osten ist sehr viel älter als der Westen. Eine alternde Gesellschaft ist nie eine noch glücklichere, lebensfrohere, optimistisch in die Zukunft blickende Gesellschaft, sondern immer eine ältere Gesellschaft, die möglicherweise auch etwas pessimistischer dreinblickt. Und es ist eben sozusagen eine müde Gesellschaft, die sich benachteiligt fühlt. Und das ist einfach toll, ein toller Nährboden für populistische Thesen. Und ich glaube, deswegen greifen sie dann noch besser. Aber es ist ein gesamtdeutsches Problem, was den Westen auch betreffen wird und auch schon betrifft, das sehen wir ja.
Wir machen jetzt kurz Musik. Und das ist ein super Titel. Also es ist wirklich ein toller Fucking in Heaven. Was auch immer das bedeuten mag. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, nämlich
Fatboy Slim.
Ja, Fatboy Slim.
Ja, also ich glaube, mich fasziniert diese rüde Sprache und dann dieses fröhliche Lied, also in seiner Musikalität. Und das ist für mich das ist etwas, was total crasht und mich irgendwie anzieht. Und meinen 15-jährigen Sohn im Übrigen auch. Also wenn es um Text geht. Also
es ist einfach.
It's not so deep.
Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in
Die Journalistin und Tagesthemen-Moderatorin Jessie Wellmer ist zu Gast. Aber wollen wir kurz über die Tagesthemen sprechen? Fällt dir da irgendwas ganz Tolles ein, was du noch nie irgendwo erzählt hast?
Da sehe ich auf einmal blau.
Gut, alles klar. Gut,
dann. Wenn du die Tagesthemen ansprichst, nein, ich kann ganz viel erzählen. Es ist toll. Also es ist ein tolles Studio, es ist ein toller Job. Ich finde es eine tolle Aufgabe.
Du machst das gut. Ist dir eigentlich ein bisschen schlecht geworden vor Aufregung, als du wusstest, die werden jetzt alle genau auf dieses erste Mal gucken und nach diesem ersten Mal werden sie alle genau irgendwas schreiben und egal, was ich anhabe oder wie ich mich verabschiede oder wie ich sie begrüße.
Vor allem, weil es mir schon so vorhergesagt wurde. Die kenne ich ja alle schon, aber immer als die Sportfrau und da gibt es ja die, die dich sowieso doof finden und die, die dich auch gut finden und so und das wird jetzt alles noch viel heftiger. So, also das war so mit der Vorhersage, mit der Prognose bin ich so reingegangen und gesagt, ja, dann schauen wir mal, was passiert. Und hatte ja auch gleich die Bundesinnenministerin da im ersten Interview und da wusste ich gleich, das ist ja dann auch noch die Königsdisziplin, dieses politische Gespräch zu führen. Und bin mit großem Respekt, aber ich habe den Job auch dann machen wollen, weil ich auch was von denen will. Ich will was von unseren Politikerinnen und Politikern. Ich möchte demokratische Prozesse transparent machen und ich möchte selbst verstehen, was los ist und ich möchte, dass die Leute es verstehen. Und insofern ist mein Auftrag für mich auch so glasklar, dass da gar nicht so viel Kompliziertes drumherum entstehen kann und ich deswegen auch mit Nervosität umgehen kann. Also ich will was. So, und das hilft mir dabei. Und das, glaube ich, ist für mich zu diesem Zeitpunkt meines Lebens und mit diesem Job irgendwie das passt einfach gut. Und was dann die anderen denken und dass mich auch welche doof finden, das muss ich dann auch mit berechnen. Das ist dann einfach so.
Okay, dann habe ich jetzt das Gefühl, wir haben genug über die Tagesthemen gesprochen und können wieder zurück in das andere Thema. Gut, oder gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? Über das Buch und also die Buchempfehlung spreche ich gern Ende des Gesprächs aus.
Also wenn ich die 10 Jahre Tagesthemen rum habe, dann können wir uns ja nochmal zu den Tagesthemen unterhalten.
So machen wir es.
Genau. Ansonsten taste ich mich noch ein bisschen ran und rein.
Ich als Wessi kann dir bestimmte Fragen wahrscheinlich nicht stellen oder sie klingen immer so ein bisschen komisch, habe ich so, als ich in dieses Gespräch reingegangen bin, habe ich so gedacht, ja, wenn ich das so formuliere, dann bin ich ja schon befangen. Also habe ich gedacht, ich muss so tun, als ob ich eine Spanierin wäre. Ich bin jetzt Dolores Semana.
Ja.
Ja. Und die spricht mit dir, Jessie Wellmer. Mhm. Wir sitzen im Zug.
Mhm. Du kannst mir ganz unschuldig, heißt
genau,
das also?
Ganz ja, genau. Und ja, ich sitze da und weiß auch nichts. Vielleicht bin ich nicht Spanierin, vielleicht komme ich wirklich aus Papua-Neuguinea und habe dort die letzten 25 Jahre, 30, 35 Jahre wirklich gar nichts mitgekriegt, außer einem schönen, gesunden Leben. Ja. Und jetzt fahren wir zusammen Zug und ich frage dich, dieses Ostdeutschland und dieses Westdeutschland, also die Bundesrepublik und die DDR, ist jetzt hart wirklich, was auf dich zukommt. Was waren das für Länder? Kannst du das kurz beschreiben? Wie haben die sich unterschieden?
Dann würde ich sagen, die DDR war ein Land, das nicht lange existiert hat, aber doch Generationen von Menschen sehr stark geprägt hat. Und diese BRD ist ein Land, das eine ganz andere Möglichkeit hatte, überhaupt Demokratie zu lernen, eine ganz andere Genese hat. Ein Land, das sich Richtung Westeuropa öffnen konnte, eine große Offenheit erfahren durfte. Und dann treffen diese beiden Länder mit den Menschen, die so viel verbindet, so viel gemeinsame Geschichte, aber auch so viel Familiengeschichte letztlich, aufeinander und haben sich innerhalb kurzer Zeit, innerhalb von 4 Jahrzehnten extrem auseinanderentwickelt. Und wie soll das klappen? Diese Frage kann man sich ja auch stellen. Wie soll das klappen? Wie soll das wieder zusammengehen?
Ich bin immer noch verwirrt als diejenige, die keine Ahnung hat, wie das gelaufen ist und frage dich, wollten denn die DDR und die BRD-Bürger und Bürgerinnen, dass die beiden Länder vereinigt werden?
Da kann ich dir sagen, Ja, die ganz große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der DDR, die wollten das. Die haben bei den ersten freien Wahlen der Volkskammer gewählt für die Wiedervereinigung. Die ganz, ganz große Mehrheit, nur ganz wenige haben gesagt, das geht vielleicht auch zu schnell und wir müssen noch mal überlegen. Nein, alle wollten diese Wiedervereinigung, die ganz schnelle und auch die D-Mark und so. Und ich habe gelernt, dass viele aus Westdeutschland, die womöglich auch an der Grenze standen, als die ersten Ostbürgerinnen und Bürger rüberkamen und sie fröhlich begrüßt haben.
Du wurdest so fröhlich begrüßt.
Ich wurde so fröhlich
Beispiel.
Begrüßt. Mir wurden Kinderriegel zugesteckt und ich wurde bejubelt und meine Familie, als wir da mit den Autoschlangen Richtung Hamburg da an dem ersten Wochenende, an dem es möglich war, gefahren sind und so, haben dann vielleicht aber auch relativ schnell festgestellt, dass es ganz schön kompliziert ist mit den neuen Bürgerinnen und Bürgern und dass sie vielleicht auch irgendwie Probleme mitbringen, die man gar nicht mehr haben möchte, weil man eigentlich schon irgendwie weiter war. Und jetzt ist man wieder mit diesem Deutschland und möglicherweise auch mit so einer komischen Nationaltümelei beschäftigt, die man eigentlich aus westdeutscher Sicht, wenn man jung war und liberal war oder links orientiert, irgendwie schon längst zurückgelassen hatte und längst überwunden hatte. Und ich habe gelernt, dass viele Westdeutsche eigentlich irgendwie das als Nachteil empfunden haben und als Ballast, weil sie lieber an der Algarve Urlaub machen wollten und in der Toskana irgendwie umhertrampen wollten, als sich jetzt da mit diesen gestressten Ostbürgern zu beschäftigen. Und das hat mich ganz schön irritiert. Also das habe ich jetzt sozusagen auch erst durch viele Gespräche mit westdeutschen Freunden rausgefunden, dass die das damals so gesehen haben. Und ich habe mir mal gedacht, die freuen sich alle, weil es so ein wahnsinnig großes Ereignis für dieses Land ist, das sozusagen weltbewegend ist, tatsächlich weltbewegend. Und die hatten eigentlich alle was anderes im Sinn. Und das musste ich erst verstehen lernen, dass es im Westen auch diese Ablehnung gab. Und das hilft mir aber auch zu verstehen, warum es immer noch ein großes Desinteresse gibt. Es ist eben wahnsinnig anstrengend mit diesem Ostdeutschland und dieser Wiedervereinigung.
Ist denn für die Menschen im Osten, man kann es ja überhaupt gar nicht so pauschal sagen. Das finde ich so interessant, man kann nicht mal 10 Leute in einen Raum packen und man kann sagen, dass die alle einer Meinung sind. Mhm. Die werden unterschiedliche Facetten von einer Überzeugung haben. Und trotzdem lässt sich immer wieder ein gemeinsamer kleinster Nenner finden, was so bestimmte Sachen angeht. Das ist so bestechend. Ich glaube, das gilt für alle Gruppen weltweit, jetzt nicht nur für Westdeutsche oder Ostdeutsche. Aber würdest du sagen, dass der Kapitalismus nach wie vor der Feind des Ostens ist?
Ich glaube, viele würden es so formulieren, aber niemand würde die Freiheiten und die Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, aufgeben wollen. Also wenn Leute anfangen, ihr Leben in der DDR zu legitimieren und das russische System zu legitimieren und meinetwegen Wladimir Putin, könnte man ja fragen, würdest du dann in einem System wie Russland jetzt leben können, mit all den Restriktionen, die immer weiter fortschreiten und immer weniger Freiheiten, die die Menschen zur Verfügung haben und die im Grunde, die ja auch dafür auf die Straße gehen. Natürlich auch nicht alle, aber sie gehen auf die Straße und es wehren sich Menschen dagegen und werden dafür bestraft, dass sie ihre Meinung frei äußern. Möchtest du dieses System? Und das möchten viele natürlich nicht. Aber sie wollen, dass ihr Leben nicht als ein falsches Leben an. Sie möchten einfach den Respekt, also das ist meine Erfahrung zumindest, sie fordern den Respekt ein für das Leben, das sie geführt haben. Sie möchten nicht, dass es ein falsches Leben war. Das ist einfach, und dieses Grundbedürfnis kann ich verstehen. Also, dass es wichtig ist, in der Lebensbilanz eines jeden zu sagen, es war nicht alles falsch, was ich gemacht habe und nicht alle Entscheidungen, die ich getroffen habe.
Man möchte seine Erinnerungen auch beschützen. Also ich glaube, das kennt jeder Mensch, dass wenn jemand von außen kommt und da so in den Erinnerungen herumfuhrwerkt, man hat die ja irgendwie eingeordnet oder wie Poster aufgehängt oder was auch immer Menschen mit ihren Erinnerungen machen.
Genau. Und dann ist es ja auch nicht ein Einzelner, der sagt, warum soll mein Leben falsch gewesen sein, sondern es sind Hunderttausende, Millionen, die sozusagen, ist es ein Kollektivempfinden oder eine Kollektivfrage, die sich stellt. Und damit gibt es auch wieder die berühmte Frontenbildung, ne? Dass sozusagen Millionen sagen, warum dürfen wir unser Leben nicht so gelebt haben oder warum müssen wir immer wieder rein in diese Rechtfertigungsrolle? Wir wollen das nicht mehr und so. Und ich glaube, das ist auch noch eine Schwierigkeit, die haben wir noch und der stellen wir uns nicht genügend.
Lösungsvorschläge kommen nach dem nächsten Song.
Mal sehen.
Wie wir die innere Wiedervereinigung hinkriegen, sagt Ihnen gleich Jesse Wellmer. Viel Spaß. Hey, bleib hier, warte! Wir hören jetzt erstmal Bernd Begemann. Mensch, den könnten wir doch auch mal wieder einladen. Das ist auch sehr lange
her. Oh ja,
her.
Bitte.
Das war ein toller Gesprächspartner, das weiß ich noch. Judith macht einen Abschluss, heißt der Song. Wo kommt der her und warum hast du ihn ausgesucht?
Wird immer relevanter für mich. Also Bernd Begemann ist auch in meiner Studienzeit in Berlin, haben wir alle Bernd Begemann Konzerte besucht und er ist ja wirklich viel auf Tournee immer gewesen und wahrscheinlich immer noch. Und ich frage mich andauernd, wenn er mir begegnet, irgendwie als Song oder so, wie geht's eigentlich Bernd Begemann? Und ich denke immer, ich wünsche mir sehr, dass es Bernd Begemann gut geht. Weil der so verletzlich ist und angreifbar. Und Judith macht einen Abschluss, ist ein Satz, der uns zu Hause Running Gag ist, wenn es jetzt um die Kinder geht, die keinen Bock auf Schule haben und ihren Ehrgeiz andauernd selbst drosseln. Dann heißt es immer, es ist bei uns Gepflogenheit zu sagen, Judith, mach deinen Abschluss.
Aber sicher ist sicher. Dieser Satz eben klingt wie ein Bernd Begemann-Song. Ich hoffe immer, dass es Bernd Begemann gut geht.
Ich glaube, mit Drohungen komme ich nicht weiter. Wir müssen ja einfach erklären, wie es dort draußen läuft. Alles war so leicht für dich, jetzt wo es schwierig wird, da beschwerst du dich. Und du weißt nicht, was du tun sollst, wir halten dir. Vergiss deinen Stolz, Judith macht deinen Abschluss, sicher ist sicher.
Jesse Wellmer ist heute zu Gast in der Hörbarust. So, wir müssen reden. Wir müssen uns zuhören und wir müssen miteinander reden. Das sind die Plädoyers und das sind, damit nehme ich jetzt wahrscheinlich schon alles vorweg, die Lösungsansätze. Wie könnte das denn jetzt konkret aussehen? Weil wenn du sagst, die Politik muss empathisch werden oder die Menschen müssen sich gegenseitig zuhören. Es geht ja darum, Menschen zusammenzubringen und nicht, also preaching to the choir, nicht, dass diejenigen, die eh schon wissen, worum es geht, das mal wieder bestätigt haben und bestätigt hören und den Leuten erzählen, die es eh wissen, sondern wie kommen die Menschen zusammen? Ich möchte mir auch das Wort quer wieder neu erobern, dass es einfach mal gesagt werden darf, ohne dass damit irgendwas mitschwingt, dass sich Menschen querbeet finden und ihre unterschiedlichen Perspektiven aufs Leben teilen, mitteilen und dann möglicherweise nicht geläutert, aber doch kompromissbereiter wieder auseinandergehen.
Hast du schon alles gesagt?
Wie treffen die sich? Wie kommen die zusammen?
Also ich glaube, es könnte sich jeder auch im Westen seiner Rolle bewusst werden. Es spielt ja jeder seine Rolle auch in der Geschichte dieser Wiedervereinigung. Auch wenn man in Aachen sitzt und in München und in Oldenburg ist, hat jeder schon mal die Begegnung gehabt. Es war nicht jeder im Osten, das weiß man ja. Viele aus dem Westen haben noch nie eine ostdeutsche Stadt besucht. Aber jeder spielt eine Rolle. Jeder hat eine Vergangenheit im Verhältnis mit Ostdeutschland. Und ich glaube, wenn sich mal im Westen einmal jeder also fragen würde, wie habe ich mich denn da verhalten dem Ostdeutschen gegenüber? Oder wie habe ich denn über Ostdeutschland geredet? Also so eine kleine spielerische Selbstreflexion. Und ob das sozusagen eine faire, angemessene, respektvolle Umgangsform war oder nicht, das würde schon mal helfen. Und ansonsten habe ich irgendwie mit Kölner Kollegen nach einer Sportschau mal zusammengesessen und dann habe ich irgendwie erzählt, wie es den Ostdeutschen geht und so. Und dann haben die gesagt, denn wieso erzählen die denn ihre Geschichten nicht? Und habe ich gesagt, na ja, weil möglicherweise sie immer Angst haben, dass andere dann sagen, wieso war doch alles falsch und so. Und habe gesagt, nee, ist doch total blöd, ist doch total logisch. Nee, es geht darum, die Geschichten zu erzählen. Und klar, diese Begegnungen müssten stattfinden. Aber ich glaube, diese Begegnungen können erstmal nur stattfinden, wenn die Leute überhaupt Bock auf Begegnungen haben. Und ich glaube, das ist ja das Ding.
Gut, wie kriegen sie dann Bock? Also wie können wir das, ja, ich weiß auch, dass es völlig ungerechtfertigt ist, dich das jetzt zu fragen. Diese Antworten kannst du nicht geben, aber man kann sich ja mal rantasten. Also du hast mit so vielen Leuten gesprochen, die dir auch wirklich ziemlich schroff begegnet sind. Du kriegst auch nach wie vor, du wirst auch nach dieser Sendung, wird es wahrscheinlich E-Mails geben. Es ist ein so unfassbar sensibles, heikles Thema. Da werden jetzt Westdeutsche schreiben, wie was, ich habe mir ein Bild gemacht. Ich habe doch einfach gesehen, wie die Milliarden darüber geflossen sind. Die, so, dann kommt der Klassiker, die Infrastruktur, die Brücken, die Städte, die Orte sehen besser aus, die Häuser sind bunt angestrichen.
Ja, aber die Milliarden ersetzen eben keine Zuneigung. Ne? Und die ersetzen eben keinen Respekt. Also das findet eben sehr stark auf einer Ebene von Anerkennung und Respekt statt. Und jeder von uns kann verstehen, wie wichtig das ist, im Beruflichen, im Familiären sozusagen diese Rückmeldung überhaupt zu bekommen. Ansonsten gehen Menschen ein wie kleine, trockene Blümchen. Das ist nun mal so und es ist so einfach. Und wenn du jetzt in deiner Berliner, Westberliner Wohnung sitzt, dann fang doch auch du an, Bettina. Geh doch mal raus, fahr doch mal nach Köpenick. Wie oft machst du das? Also sozusagen, fang doch an, dich das mal zu fragen. Also geh raus aus deiner Bubble. Also das hält niemand, das hält vielleicht dann kaum jemand für notwendig, weil man sagt, es reicht ja sozusagen, wenn ich es mir theoretisch vorplappere und irgendwie Respekt übe für mich selbst, aber es geht raus, geht zu den anderen hin. Ich glaube, das ist der Weg.
Gibt es da irgendeine Art von Bringschuld auf der einen oder auf der anderen Seite?
Also auf westdeutscher Seite das Desinteresse zu überwinden. Also einfach das große Desinteresse.
Also das heißt, Interesse auf der anderen Seite in Ostdeutschland ist da, das würdest du sagen?
Naja, es war ja von Anfang an die große Sehnsucht nach der Freiheit, nach der Demokratie. Wir waren ja schon an dem Punkt, alle wollten das. Und dann kam die große Enttäuschung und die große Demütigung und die große Verunsicherung und dann ein in sich zurückziehen, ein sich zurückziehen. So. Und ich glaube, ein Kollege von der Süddeutschen, Cornelius Pollmer, der sagt, dass das historische Fenster ist zu. Es interessiert den Westen einfach nicht mehr. Und das mag schon sein, dass da was dran ist, aber ich kann das nicht gelten lassen. Also ich als Kind Ost- und Westdeutschlands kann das nicht so stehen lassen, sondern ich muss euch dazu aufrufen, aus euren Westberliner, Kölner, Hamburger Wohnungen, Häusern rauszukommen und diesen Osten zu besuchen und das Gespräch zu suchen. Es geht nicht anders und es lohnt sich. Es lohnt sich, weil da tolle Geschichten warten und weil da Menschen warten, die erobert werden könnten. Vielleicht.
Oh Gott, das ist ja schon wieder vom Westen erobert werden ist, glaube ich, da kriegen wir.
Menschlich, zwischenmenschlich, emotional gesehen werden möchten. Ich weiß nicht, warum es den Versuch nicht wert sein könnte. Ich glaube, es würde sich wahnsinnig lohnen, weil möglicherweise der Effekt verblüffend sein könnte und die Auswirkungen gegen das stünden, was wir derzeit alle befürchten und erleben, nämlich einen furchtbaren Rechtsruck und eine weitere Radikalisierung. Und deswegen würde ich sagen, hätte es einen verblüffenden Effekt mit einer großartigen Wirkung. Und deswegen wüsste ich nicht, warum es sich nicht lohnen sollte.
By the way, ich war gerade erst in Köpenick und ich habe viel in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet. So ist es nicht, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich würde dich jetzt aber bitten, aus deinem Buch, wir können 3 Exemplare verlosen, noch diese Stelle zu lesen, die ich dir dahin gelegt habe, wenn es in Ordnung ist. Also ich glaube, das passt auch ganz gut. Also das Buch heißt »Die neue Entfremdung«. Ist gerade erschienen bei Kiwi. Während du liest, denke ich mir eine tolle Frage aus.
Okay, also das ist aus dem Vorwort, also ein paar Absätze. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat mit Blick auf die steigenden Umfragewerte der AfD gesagt, er sei ganz zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird als bei der letzten. Er gab sich da sehr gelassen. Bei mir hingegen wachsen die Sorgen, dass sich zumindest der Osten radikalisiert, dass sich das auch bei den nächsten Landtagswahlen zeigt. Und dass im Osten das Gefühl zunimmt, gar nicht zusammenzugehören mit diesem Westen, der uns Ostler immer nur als Störfaktor wahrnimmt. Tja, aber was nun? Es braucht Aufarbeitung, offene Gesprächskanäle und die Kraft, sich in Bewegung zu setzen, im Osten wie im Westen. Im besten Fall aufeinander zu. Ist es realistisch? Oder ist man, wie viele behaupten, wirklich Opfer seiner Biografie und folglich nicht dazu in der Lage, über die langen Schatten der alten Überzeugungen zu springen? Und haben wir westdeutsche Ostkinder die Verantwortung und die Möglichkeit, einen anderen eigenen Weg zu gehen? Oder sind wir verdammt, das Erbe unserer Eltern anzutreten, deren Schmerzen immer wieder nachzufühlen und ihre verletzte Ehre zu verteidigen? Manchmal wird auch mir das zu viel. Manche im Osten haben sich eingerichtet in ihrem Opfersein und ich kenne einige aus meiner Generation, die genauso weitermachen, die die Bitterkeit übernommen haben. Ich wollte und will das nicht. Ich wünsche mir, dass die Generation, der ich angehöre, nicht die alten Konflikte weiterkämpft. Aber auch das passiert nicht automatisch. Auch daran müssen wir arbeiten. Ich bin kein Kind der DDR, auch wenn ich dort geboren bin. Aber auch keines der alten Bundesrepublik. Pathetisch könnte man sagen, ich bin ein Kind des wiedervereinigten Deutschlands. Ich habe viele Fragen und ich finde, ein paar Antworten wären wirklich wichtig. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Kinder würden dieses Leben führen, ohne die Freiheiten, die sie jetzt genießen, ohne die Möglichkeiten, die sie jetzt haben, könnte ich da behaupten, sie hätten in der DDR wirklich ein gutes Leben gehabt? Nie und nimmer. Und das macht für mich den Unterschied. Und da kann ich auch keine Luft dran lassen. Auch wenn ich noch so viel Verständnis aufbringe für Jugend, Liebe und Leben in der DDR, auch wenn ich noch so viel differenziere und mich noch so weit reinfühle in den Verlust und Demütigungsschmerz vieler, es geht einfach nicht. Und ich möchte das sagen dürfen, ohne dass ich deswegen irgendwem die Lebensleistung raube. Sag mal, lang.
Ja, aber fand ich gut. Ich wollte diesem Part so viel Zeit einräumen. Mhm. Die neue Entfremdung, wir verlosen 3 Exemplare und wir machen es wirklich leicht. Das ist eine Ratefrage und sie führt uns zurück in das Kinder- oder Jugend- oder Mädchenzimmer meines heutigen Gastes. Dort hing ein Poster. Das Poster eines Tennisspielers, für den sie sehr geschwärmt hat. War das A. Ivan Lendl? War das Boris Becker? Oder war das Pete Sampras? Ja, ich weiß, das kann man nicht herausfinden.
Das muss man fühlen.
Das muss man fühlen. Schicken Sie Ihre gefühlte, echte Antwort oder Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie uns bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen können und Ihnen das Buch dann im Gewinnfall zugeschickt werden kann. Jesse, es war mir eine Freude. Es war sehr inspirierend, sehr herausfordernd. Ich fahre jetzt nach Köpenick,
ja. Und
zwar täglich.
Bitte.
Ich ziehe jetzt nach Köpenick.
Ja, aber nicht einfach nur durch die Gegend latschen, nein. Sondern auch anfangen zu quatschen.
Ich jogge durch Köpenick, ich mache es wie du. Schön anonym hier, werde ich sagen. Ach nein, das soll ich ja gerade nicht.
Quatschen.
Ich quatsche mit den Leuten, okay. Und zum Abschied hören wir Sylvan Esso, sagt mir gar nichts, The Glow. Was ist das? Wer ist das?
Eine Band mit einer Frau, die singt und wunderschöne Musik macht. Bitte, lernen Sie kennen.
Ich bin offen dafür. The Glow.
Sowieso gut.
Tschüss.
Tschüss.
Will is so tall and Ivy so fair and Dean is so beautiful pretending
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.